Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
In 2 Wochen ungeregelt raus. So sieht's die EU-Kommission nach dem, was heute in Sachen Brexit passiert ist. Heute wurde beschlossen, dass nichts geregelt bleibt wie bisher. Theresa Mays Vorschlag für ein Abkommen mit der EU in Sachen Brexit hat heute erneut keine Mehrheit im britischen Parlament bekommen. Zum 3. Mal nicht. Woran ist May heute gescheitert und wird der No-Deal immer realistischer? Das klären wir heute. England hat dafür was, was Deutschland bisher nicht hatte. In England müssen nämlich die Fußballvereine die Kosten von Polizeieinsätzen bei sogenannten Hochrisikospielen mittragen. Könnte jetzt auch in Deutschland kommen, denn das Bundesverwaltungsgericht hat heute entschieden, ja, die Mehrkosten für den Polizeieinsatz dürfen grundsätzlich der deutschen Fußballliga in Rechnung gestellt werden. Wie kam es zu diesem Urteil? Auch das schauen wir uns genauer an. Und was entgegnet man bitteschön Personen, die uns mit populistischen Argumenten in die Ecke treiben? Wenn uns die Luft zum Diskutieren wegbleibt, wie kontern wir da oder sollen wir überhaupt kontern? Auch das heute Thema in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
An diesem Freitag sprechen wir über ein spannendes Urteil oder beziehungsweise einen spannenden Prozess, denn so ein richtig durchschlagendes Urteil ist ja nicht gekommen heute. Dürfen Fußballvereine an Kosten für Polizeieinsätze beteiligt werden, wenn es sich um sogenannte Hochrisikospiele handelt, ja oder nein? Bremen und die Deutsche Fußballliga, die streiten sich ja da schon länger rum. Konkret geht's um einen Gebührenbescheid, der Bremen nämlich beim Spiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV damals 2015 angefallen ist. Kostenpunkt 415.000 Euro. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Entscheidung getroffen und sagt, ja, prinzipiell ist es rechtmäßig, dass Fußballvereine an diesen Kosten eben beteiligt werden. Sabrina Leuers, unsere Nachrichtenredaktion, ist jetzt bei mir. Ganz ausgefochten ist der Kampf aber noch nicht, ne?
Nee, weil das Bundesverwaltungsgericht den konkreten Fall um dieses Spiel im April 2015 nochmal an das Oberverwaltungsgericht in Bremen zurückverwiesen hat. Die müssen jetzt nochmal genau prüfen, ob die Höhe der Summe korrekt ist, also die angesprochenen 415.000 Euro. Die Frage ist nämlich, ob Bremen einzelnen Gewalttätern zumindest die Kosten hätte auferlegen müssen, die sie selbst durch ihre Taten verursacht haben. Und wenn das der Fall ist, könnte sich die Summe, die die Deutsche Fußballliga im konkreten Fall zu zahlen hat, dann noch ein bisschen reduzieren.
Aber davon mal abgesehen, ist denn die Gebühr insgesamt rechtmäßig?
Ja, das Bundesverwaltungsgericht sagt, dass das Gesetz, das Bremen da erlassen hat, um Fußballvereine zur Kasse zu bitten, im Einklang mit Bundesrecht steht. Die Deutsche Fußballliga hatte ja argumentiert, dass es Aufgabe des Staates ist, für die öffentliche Sicherheit zu sorgen. Das sieht das Bundesverwaltungsgericht erstmal genauso. Aber bei den Hochrisikospielen würde es sich um eine besondere staatliche Leistung handeln, sagt Wolfgang Bier. Das ist der Richter am Bundesverwaltungsgericht, der heute das Urteil verkündet hat.
Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisikoveranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden.
Bremen will ja nicht alle Polizeikosten ersetzt haben, sondern nur die Mehrkosten, die bei Hochrisikospielen entstehen und nicht bei in Anführungsstrichen normalen
Fußballspielen. Also es darf grundsätzlich diese Gebühr erhoben werden. Wahrscheinlich ziemlich gute Stimmung in Bremen heute nach diesem Urteil, oder?
Also Bremens Innensenator Ulrich Meurer feiert die Entscheidung jetzt schon wie ein Sieg.
Ich glaube, das Bundesverwaltungsgericht hat mit der heutigen Entscheidung Rechtsgeschichte geschrieben.
Er sagt doch, dass er hofft, dass die DFL die Niederlage einsieht und jetzt nicht noch bis Bundesverfassungsgericht ziehen will.
Was sagt die wiederum, die Deutsche Fußballliga?
Also ob tatsächlich noch weitere Instanzen aufgerufen werden, dazu wollte Reinhard Rauball heute nichts sagen. Das ist der Präsident der Deutschen Fußballliga. Die wollen erstmal abwarten, wie das Oberverwaltungsgericht in Bremen jetzt wieder im konkreten Fall urteilt. Insgesamt war die Stimmung jetzt aber nicht ganz so gut.
Ja, es ist eine Entscheidung, die sicherlich anders ausgefallen ist, als wir uns das gedacht haben. Das muss man einräumen.
Das Wort Niederlage hat er allerdings nicht in den Mund genommen.
Wenn das Oberverwaltungsgericht das Ganze jetzt nochmal prüft, um am Ende dann die Summe korrigiert, also dass man am Ende dann nicht mehr bei 415.000, sondern weiß ich nicht, bei 300.000 landet, zahlt das dann tatsächlich die Deutsche Fußballliga?
Nee, Bremen hat der DFL, also der Deutschen Fußballliga, zwar den Gebührenbescheid geschickt. Reinhard Rauball hat aber heute nochmal klar gesagt, dass dieser Bescheid dann an Werder Bremen weitergeleitet wird, wenn es da eine endgültige Entscheidung zu gibt. Und am Ende kann das Ganze dann eben deshalb dazu führen, dass manche Vereine benachteiligt werden. Also wenn sie in Bundesländern sitzen, die dem Bremer Beispiel folgen, also Länder, die in Zukunft möglicherweise dann auch Vereinen vorschreiben wollen, dass sie sich an den Polizeikosten beteiligen. Mhm. Ein paar Bundesländer haben vorab schon gesagt, dass sie das nicht tun werden. Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel. Die Vereine da wären natürlich finanziell im Vorteil.
Klingt, als könnte da noch ordentlich weiter der Stress rollen. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute erstmal entschieden, Fußballvereine dürfen zusätzliche Polizeikosten bei Hochrisikospielen, also zum Beispiel bei Derbys, in Rechnung stellen. Die Infos dazu kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute an diesem Freitag gab es natürlich auch wieder Demonstrationen. Fridays for Future. Greta Thunberg war heute in Berlin am Brandenburger Tor. Und das wissen wir auch, Greta wird von bestimmten Menschen sehr oft hart beschimpft, verunglimpft. Oft wird gegen sie persönlich, aber auch gegen ihre Eltern da gehetzt. Sehr stark natürlich im Netz. Und viele, die sich derart äußern, verwenden dabei typisch populistische Diskussionsmuster. Die kennen wir aus dem Alltag vielleicht auch. Wenn wir zum Beispiel erzählen, dass wir für den Erhalt des Hambacher Waldes sind und vielleicht dort auch auf einer Demo waren, dann kracht's so ordentlich bei diesen Personen. Dann kommt gleich die Populismuskeule und uns fällt dann oft nichts Schlaues ein. Wie können wir damit besser umgehen? Was können wir gegen diese populistischen Attacken eigentlich machen? Verena von Keitzer, unserem Team, hat sich es heute genauer angeschaut für uns. Beginnen wir mal mit dem Klassiker. Man wird persönlich angegriffen und dann...
Ja, das ist sehr beliebt. Personen angreifen, vom eigentlichen Thema ablenken. Da kommt dann beim Thema Klimaschutz oder Hambacher Wald zum Beispiel sowas wie, du setzt dich ein für Klimaschutz, aber du isst doch Salat und Toast aus der Plastikverpackung. Da darfst du den Mund nicht aufmachen. Und dann bist du in dem Moment sofort damit beschäftigt, dich zu rechtfertigen. Mhm. Denn das ist eine ziemlich normale Reaktion. Also klarstellen, dass du irgendwas nicht bist oder nicht machst.
Aber rechtfertigen, höre ich so raus, ist nicht der Idealweg wahrscheinlich. Ne? Was macht man denn am besten in so einer Situation?
Also wenn man auf Rhetorik- und Argumentationstrainer hört, die sagen, dass in so einer Situation wichtig ist, das erstmal zu erkennen, dass jemand die Ebene gewechselt hat, ne, und ablenkt vom eigentlichen Thema. Und sie empfehlen in dieser Situation nicht reflexhaft auf die Kritik an deiner Person zu reagieren, sondern erstmal Zeit zu gewinnen mit Sätzen wie, komm, wir können später über die Kritik an mir sprechen, aber jetzt geht's erstmal um das Thema. Oder auch, das nimmt auch meistens ganz gut den Wind aus den Segeln. Darüber will ich mir erstmal Gedanken machen, bevor ich was dazu sage, aber so lange können wir ja weiter über das Thema reden.
Ja, sehr gut. Da verlangt man ganz schön viel, finde ich, weil man sofort auf gewisse Sachen emotional reagiert. Wenn jemand dir aber schwere persönliche Beleidigungen an den Kopf wirft, dann geht es doch gar nicht.
Ja, das stimmt. Also wenn es so richtig auch unter die Gürtellinie geht, im Fall von Greta Thunberg wurde ja zum Beispiel oft gesagt, sie ist psychisch krank, weil sie Asperger hat, und damit wird ihr natürlich sofort jegliche Kompetenz abgesprochen. Es gab auch noch schlimmere Beleidigungen. Sowas kann ja sehr verletzend sein und natürlich kannst du dann in so einem Moment das Gespräch auch einfach abbrechen. Ne? Also nur weil dich jemand in eine Diskussion verwickeln will, musst du dich ja nicht darauf einlassen. Stimmt. Das steckt vielleicht so ein bisschen in unserem Kopf immer drin, dass wir die anderen überzeugen wollen. Es sind ja meistens auch Themen, die uns irgendwie betreffen und berühren, und dass wir dann solche Sachen nicht stehen lassen wollen. Und deswegen ärgern wir uns so oft, wenn uns dann eben nichts eingefallen ist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht in solchen Diskussionen.
Worum geht es denn in solchen Diskussionen?
Also Klaus-Peter Hufer von der Universität Duisburg-Essen, der ein Training gegen Stammtischparolen entwickelt hat, der erklärt in einem Interview mit dem Magazin Fluter, dass es vor allem darum geht, was für sich selbst zu tun und sich besser zu fühlen, wenn man klug reagiert auf populistische Argumentationstaktik, und auch darum, anderen zu zeigen, die womöglich in der Situation dabei sind, dass man sich dagegen zur Wehr setzt, ist auch ein wichtiges Ding. Außerdem sagt er, dass so zwischen verbaler und physischer Aggressivität ein fließender Übergang besteht, und den muss man stoppen. Das kann man auch, indem man sozusagen sich zur Wehr setzt. Und erst am Ende steht eigentlich, den anderen möglicherweise von einer anderen Sicht auf die Dinge zu überzeugen.
Das entspannt vielleicht auch meine Haltung in so einer Diskussion. Kann sein, wenn ich nicht denke, ich muss gegenüber auf jeden Fall überzeugen.
Ja, genau. Also es hilft auch dagegen, wenn jemand die Whataboutaktik anwendet, ne, was Donald Trump perfekt beherrscht und die auch im Netz ja immer sehr, sehr viel zum Einsatz kommt.
Whataboutaktik, lass mal nochmal erklären, was das ist.
Also das ist auch wieder ein Ablenkungsmanöver. Wenn jemand etwas kritisiert, dann wird mit einem Missstand, mit einem anderen Missstand gekontert. Also Trump hat zum Beispiel im Wahlkampf sehr oft auf Kritik an seinem Fehlverhalten Verhalten reagiert mit What is with Hillary? Also immer wieder auf ihre E-Mail-Affäre gelenkt und damit von sich selber eben abgelenkt. Das ist eine ziemlich erfolgreiche Strategie. Und du versuchst damit natürlich auch die ursprüngliche Kritik zu relativieren, indem du mit was ganz anderem kommst.
Und in dieser Situation könnte ich dann sagen, ja, das ist auch schlimm oder ja, das ist vielleicht dein zweiter Punkt, aber lass uns nochmal beim ersten Punkt bleiben.
Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Oder wenn du eh schon gemerkt hast, das gibt hier gar nichts mit der Diskussion, ne, dann kannst du natürlich das Ganze auch ein bisschen parodieren und selber mit anderen Sachen kommen. Ich spinne jetzt mal hier rum. Was ist mit den weggeworfenen Zitronen?
Was ist eigentlich mit Bielefeld?
Oder was ist mit dem Redaktionshund?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen ist Anfang der Woche hochgekocht. Am Montag wurde eine Rakete vom Gazastreifen auf Israel gefeuert. Dann war es ruhiger, dann gab es eine Waffenruhe. Ja, jetzt zum Wochenende kann das alles wieder eskalieren, denn morgen jährt sich der March of Return, also der Marsch der Rückkehr. Palästinenser und die Hamas demonstrieren seit genau einem Jahr im Gazastreifen. Und dabei gab es schon über 200 Tote und tausende Verletzte. Über den Marsch der Rückkehr sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Benjamin Hammer. Benjamin, was ist genau das Anliegen der Palästinenser bei diesem Marsch der Rückkehr?
Also es gibt zwei Anliegen. Erstmal ja, Marsch der Rückkehr, da geht es darum, dass die meist jungen Demonstranten fordern, in das Land ihrer Vorfahren zurückkehren zu dürfen, in das heutige Israel. 1948 sind ja viele Palästinenser von dort vertrieben worden oder sie sind geflohen. Das ist die Forderung, es ist aber total unrealistisch, dass Israel diese Forderung erfüllen wird. Und die andere Forderung ist eine Lockerung der weitgehenden Blockade des Gazastreifens durch Israel, an der sich Ägypten auch beteiligt. Die begründet Israel ja damit, dass die Hamas den Gazastreifen kontrolliert, die sie als Terrororganisation einstuft.
Wie reagiert Israel auf diese Proteste?
Teilweise eben mit scharfer Munition und es gab ja vor kurzem auch einen UN-Bericht, der sagt, Israel reagiere unverhältnismäßig. Wenn man dann mit der israelischen Armee und ihren Vertretern spricht, dann sagen die, naja, die Palästinenser sprechen immer von friedlichen Protesten, das sind aber keine friedlichen Proteste. Da gibt es eben Randalierer an Grenzzaun, die versuchen, den Grenzzaun aufzuschneiden, rüberlaufen, Macheten in der Hand haben, Brandsätze schmeißen und so weiter und so fort. Und die Argumentation der israelischen Armee ist eben, diese Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel, das ist die rote Linie und wir müssen in manchen Fällen, so leid es uns tut, scharfe Munition einsetzen. Ja, und die israelische Armee hat ihre Kontingente, ihre Soldaten an der Grenze enorm aufgestockt und bereitet sich eben möglicherweise auf eine Eskalation morgen vor.
Ist das denn auch genau der Grund, dass man diese rote Linie überschreiten will? Dass es genau an der Grenze ebenso brisant ist?
Ja klar, also es geht natürlich darum, dass die humanitären Bedingungen im Gazastreifen sehr schlecht sind. Jetzt kann man sagen, das ist die Schuld der Hamas, man kann sagen, das ist die Schuld von Israel, da kann man nächtelang drüber streiten. Fakt ist aber, den Leuten geht's nicht gut und gerade die jungen Männer, die ich an der Grenze treffe, die durchaus gewaltbereit sind, die haben keine Perspektive und wenn es dann nur symbolisch die Vorstellung ist, ich renne jetzt über die Grenze rüber in dieses Israel, was ich mein Leben lang immer nur aus der Entfernung gesehen habe, dann ist das natürlich eine hohe Symbolik. Gleichzeitig ist aus israelischer Sicht ganz klar, wenn wir diese Grenze öffnen oder wenn wir nichts unternehmen, dann kommen möglicherweise Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Palästinenser und rennen in Richtung Israel. Das ist schon alles eine sehr bedrückende Stimmung dort. Ich kann Teile von beiden Seiten verstehen, aber es führt halt immer wieder zu diesen Gewaltexplosionen an der Grenze.
Wir fassen zusammen, morgen vor einem Jahr gingen die Proteste von Palästinensern und der Hamas im Gazastreifen los. Es nennt sich Marsch der Rückkehr und die Einschätzung unseres Korrespondenten war, dass vermutlich auch nach morgen diese Proteste noch weiter anhalten werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
20 Stimmen mehr als zuletzt, ja, aber immer noch 58 zu wenig. Theresa Mays Vortragsentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der EU, der wurde heute im britischen Parlament zum dritten Mal abgelehnt. Es gab wieder keine Mehrheit. Das heißt, sie bleibt Premierministerin. Ja, zurücktreten wollte sie ja nur, wenn ihr Vertrag angenommen wird. Das heißt aber auch, es gibt weiterhin keinen Plan. Christine Heuer ist für Deutschlandfunk Nova in London. Christine, woran ist Mays Plan heute gescheitert? Warum hat sie wieder keine Mehrheit bekommen?
Sie hat verzweifelt versucht, genug Neinsager von den ersten beiden Malen auf ihre Seite zu ziehen, und das ist ihr einfach nicht gelungen. Es sind zwar eine ganze Reihe von Tories um Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg umgefallen und haben heute mit Ja gestimmt, nachdem May ja ihren Rücktritt angeboten hatte, und dieser Kreis hofft, dass einer der ihren dann in Downing Street einziehen kann. Aber Theresa May kriegt die härtesten Brexiteers nicht rum. Die wollen einen No-Deal. Sie kriegt die DUP nicht rum, die nordirische Splitterpartei, auf die sie angewiesen ist. Die ist extrem entschieden gegen den Backstop. Und sie hat heute nur 5 Labour-Abgeordnete rumgekriegt. Von denen hätte sie etwa 35 gebraucht. Aber Labour findet unter anderem die Aussicht auf einen Hardliner wie Boris Johnson als May-Nachfolger nicht lustig. Und Labour ist da sehr geschlossen. Jeremy Corbyn hat als Konsequenz aus der Abstimmung heute unmittelbar nach der Abstimmung Mays sofortigen Rücktritt und auch Neuwahlen gefordert.
Wie hat Theresa May denn auf diese erneute Niederlage reagiert?
Was sie gesagt hat, das klang alles sehr staatstragend, auch bitter. Ich hatte den Eindruck, sie ist richtig sauer. Wie sie ihr Bedauern heute geäußert hat, wie sie nun schon zum zweiten Mal dem Parlament die Schuld in die Schuhe geschoben hat, weil die Abgeordneten immer nur alles ablehnten, aber nicht sagten, wofür sie sind, wie sie vor dem No-Deal als wahrscheinlicher Konsequenz gewarnt hat. All das, wie gesagt, in einem bitteren Ton. Aber es lässt keinen Zweifel zu, sie ist sauer, dass sie ihren Deal nicht durchbekommen hat. Sie hat auch gesagt, sie werde weiter an einem ordentlichen Austritt arbeiten, also versuchen, den No-Deal doch noch zu verhindern. Und sie hat diese 2 Sätze gesagt. Erstens, ich fürchte, wir haben die Grenzen dieses Prozesses im Parlament erreicht. Und zweitens, wir müssen uns auf einen alternativen Ausweg einigen. Das klang so, als habe sie verstanden, wie tot ihr Deal wirklich ist. Es kann auch heißen, wenn wir hier zu keinem Ergebnis kommen, dann muss es Neuwahlen geben.
Wie schätzt du das ein, wie es jetzt weitergeht? Am 12. April droht ja nun mal das Ausscheiden mit dem No-Deal.
Ja, das ist so, und aus Brüssel hört man aus der Kommission, dass sie das nun für wahrscheinlich hält. Es sei denn, das ist ja immer noch eine Möglichkeit, London legt der EU-27 bis zum 11. April zur Not auch kurz vor Mitternacht einen anderen Plan vor, wie Großbritannien die EU verlassen könnte. Diesen Alternativvorschlag kann man im Moment nur vom Parlament erwarten. Die Abgeordneten sind bereits auf der Suche nach einem fraktionsübergreifenden Konsens, und der Erfolgsdruck auf sie ist heute wirklich, wirklich gestiegen. Für Montag sind weitere Abstimmungen im Unterhaus angesetzt, und die Probeabstimmungen diese Woche, die deuten darauf hin, dass, wenn das Parlament sich einigen kann, dass es dann auf einen weichen Brexit hinauslaufen wird, vielleicht auch auf ein zweites Referendum. Auf jeden Fall würde der Brexit dann ziemlich lange verschoben werden. Dann reden wir nicht mehr über Monate, sondern möglicherweise über 2 Jahre, die London in Brüssel beantragen müsste. Und das scheint im Moment die Alternative zum No-Deal zu sein. Ob es so kommt, ist ehrlich gesagt offen. Der Druck ist da, der Wille bei vielen im Parlament ist da, aber was die da versuchen, ist in Großbritannien ein total ungewöhnlicher Vorgang.
Die CNN hat schon jetzt den Brexit-Countdown installiert bei sich, noch 14 Tage, dann ist Großbritannien raus aus der EU, da scheint man sich also sicher zu sein. Ob man sich in London doch noch einigen kann vorher, das bleibt ungewiss aufgrund der harten Brexiteers. Dort im Unterhaus hat uns Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London, erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist Freitag, ja, und heute war Greta Thunberg in Berlin eingeladen, Fridays for Future. Sie hat mit Tausenden von Schülerinnen und Schülern demonstriert.
But we should worry. We should panic. And by panic, I don't mean running around screaming. By panic, I mean stepping out of our comfort zones.
Und dafür gab es Beifall, dass sie sagt, raus aus der Komfortzone. Diese Demos gab es auch bundesweit in Jena, in Bremen, in Würzburg, in Wolfsburg, in vielen Städten. Unser Reporter Pascal Fischer würde eigentlich gerne auf diese Klimademos gehen. Irgendwas hat ihn aber bisher abgehalten davon. Er dachte, es geht da zu wenig um eine Sache, also um den Klimawandel, und zu sehr um, juhu, wir sind auf einer Demo, also zu viel Lifestyle. Heute hat er seine Meinung geändert. Und damit wir alle verstehen, wie Pascal so drauf ist.
Ich oute mich jetzt mal. Ich mag Demos nicht. Ich habe irgendeinen inneren Widerstand. Nicht im Kopf. Der sagt, Klimademo ist klasse. Was also nervt mich? Ich war heute bei den Fridays for Future.
Bitte, 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 wenn ihr geht, achtet darauf, dass ihr keinen Müll liegen lasst.
Schon
bitte,
die Übermacht der Symbole. Kreidezeichnungen von Bäumen und Blumen. Ein selbstverordneter Rückschritt in die 70er. Als erreiche man heute niemanden via Twitter.
Die Erde.
Finja hat eine Weltkugel auf die Straße gezeichnet. Aber geht es ihr wirklich um die ganze Erde oder doch ums Lokale? Sie und ihre Freundin tragen als Überwurf noch andere Flaggen.
Genau, das ist eine Hambacher Forst bleibt Flagge.
Gleichzeitig sieht man, denke ich, gerade bei der Klimaschutzbewegung, wenn wir auch die Anti-Braunkohle-Proteste uns anschauen, dass da auch viel, naja, sagen wir mal Folklore oder eben viel Strategie aus den Anti-Atomkraft-Protesten übernommen wurde, aus der Anti-AKW-Bewegung.
Sagt Immo Fritsche, Sozialpsychologe an der Uni Leipzig. Atomkraft-Nein-Danke-Logos in Braunkohle-Nein-Danke umpinseln. Die Protestierenden fühlen sich da zu Recht wie in einer langen Tradition. Für mich wirkt das abgelutscht. Finja schwenkt eine Regenbogenflagge.
Das ist eine Pride-Flagge. Ich denke, die steht halt auch für Frieden.
Darum geht es also auch noch. Eigentlich um alles scheint mir Katharina zu sagen. Die ist erkennbar keine Schülerin mehr.
Also egal in welcher Form, egal welche Menschen wir sind alle gleich.
Komisch nur, Katharina hat ein Basecap auf. Überhaupt sind alle eher alternativ gekleidet. Leute mit Hemd und Pulli und Seitenscheitel, Fehlanzeige. Das war mir schon immer suspekt. Das linksalternative Milieu, das die Welt umarmt und doch irgendwie unter sich bleibt. Gegen Stromkonzerne schimpft.
Es ist so ein bisschen wie ein Event.
Also insofern Lifestyle, ja.
Und dann die Mucke. Echt jetzt? Damit für eine friedlichere Welt? Okay, ich hasse es. Und jetzt? Wie komme ich raus aus dieser Sackgasse? Wie lerne ich Demos zu lieben? Mit der Philosophie. Platon hatte eine Methode entwickelt. Bei einem Problem immer differenzierend fragen. Zum Beispiel, gibt es auf der Demo wirklich nur die abgelutschten Zeichen und Sprüche? Nö, da gibt es eine gewitzte Collage. Andi Scheuer neben BMW-Logos und Geldhaufen auf einem Schild. Der Bastler erklärt mir seine Motivation.
Wir haben unseren allseits geliebten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der von der Autoindustrie Geld angeboten bekommt und sich deshalb denkt, Klimaschutz reicht auch morgen noch.
Na, stimmt ja. Und vielleicht ist das der Weg. Um meinen Widerstand zu brechen, muss ich genauer hinschauen und sehen, wie viel Vorurteile ich im Kopf hatte. Und gleichzeitig akzeptieren, eine Protestbewegung muss sich erstmal abschotten gegen die sehr realen Klimazerstörer, sagt Sozialpsychologe Immo Fritsche.
Da habe ich schon den Eindruck, dass die jungen Leute da ein echtes Anliegen haben und auch durchaus eine Situation da ist, in der man ein Wir versus Die durchaus denken kann, aufbauen kann.
Und die Eventkultur, naja, die ist eben ein nötiges Übel.
Eine gewisse Freude daran zu haben und ein Gemeinschaftserleben zu haben, das gehört sicherlich genau dazu, dass sich eben auch Bewegungen formieren oder eben auch aufrechterhalten.
Ich muss halt akzeptieren. Der Mensch ist ein emotionales und manchmal auch sehr banales Wesen. So funktionieren wir. Wenn ich keinen Bock drauf habe, muss ich mir einzelne Leute in dieser Gruppe suchen, mit denen ich mich identifiziere. Identifikation mit Schülern, das wäre gemogelt. Aber
inzwischen sind ja auch Parents for Future dabei und ich glaube auch Opas und Omas, die mitdemonstrieren.
Ich muss mich aber nicht als älter als Schüler framen. Ich könnte mich auch als Klimabesorgter selber framen. Dann verbindet mich das wieder mit allen. Ich muss mir im Kollektiv die suchen, die mir am nächsten sind. Oder die Eigenschaften, die ich mit den anderen teile. Und wenn es gar nicht geht, dann muss ich mir wohl etwas anderes suchen als ausgerechnet eine Demo. Sich engagieren kann man ja auch anders.
Von recht ritualbefreiten Formen wie eine Petition unterstützen oder bestimmte Parteiprogramme zu wählen.
Wie auch immer, mir hat das Gespräch mit dem Sozialpsychologen Mut gemacht. Und vielleicht bin ich demnächst dann doch dabei, wenn es heißt:
Jetzt können wir gemeinsam ein Zeichen setzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, eigentlich ist ja der 14. März der Jahrestag und nicht heute der 29. März. 14.3. Einmal umgedreht, also Monat nach vorne, wird daraus 3,14. Das ist Pi, beziehungsweise P Pi ist noch viel, viel länger, aber der 14.3. ist der Pi-Tag, den alle immer feiern. Denn diese unendliche Kreiszahl beginnt nun mal mit einer 3, Komma und dann ganz viele Dezimalen hinten drauf. Ist ein toller Partytrick, ne? Wenn man relativ viele Zahlen aufzählen kann, die nach dem Komma kommen. Oder hilft vielleicht auch in der Argumentation mit Populisten. Wenn man einfach mal sagt, ja, und was mit Pi? Pi bringt was im Alltag. Am Wochenende findet in Emden, Niedersachsen zum 4. Mal schon ein Pi-Wettbewerb statt. Und wir wollen wissen, wie lernt man diese Zahl bitteschön auswendig, beziehungsweise die Nachkommastellen. Beatrice Kuhlmann weiß es. Sie ist Professorin für kognitive Psychologie an der Uni Mannheim. Ich habe mit ihr heute gesprochen und wollte wissen, was ist eigentlich schwieriger? Vokabeln auswendig lernen, Stoff für die Uni-Prüfung oder eine unendliche Zahlenreihe wie die von Pi?
Also am schwierigsten ist auf jeden Fall die unendliche Zahlenreihe von Pi. Ich würde sagen, der Uni-Stoff ist das Einfachste. Natürlich müssen wir da ein bisschen gucken, wie viel Stoff das ist. Das scheitert eher an der Menge. Aber da das eben für uns hoffentlich sinnhaft ist und wir das verstehen können und auch mit unserem existierenden, schon im Studium aufgebauten Wissen anknüpfen können, das sind genau die Dinge, die es einfacher machen, sich etwas zu merken. Wenn ich es mit dem verbinden kann, was ich schon weiß, wenn ich es untereinander verbinden kann, das hilft mir dann auch beim Erinnern. Wenn ich das eine erinnere, komme ich dann davon wieder auf das andere und vergesse somit nichts. Und das ist bei dem Uni-Stoff hoffentlich alles gegeben, wenn der gut aufbereitet wurde von den Professoren, dass er dann auch in sich sinnhaft ist. Vokabeln lernen fährt so ein bisschen dazwischen. Da kann man mal gucken, ob es noch Verbindungen gibt. Es gibt da so eine schöne Memotechnik für Vokabellernen, dass man nach ähnlich klingenden Wörtern in seiner Sprache sucht und dann damit spielt. Zum Beispiel Le Chien, der Hund auf Französisch. Das klingt ein bisschen nach Skiern. Dann kann man sich einen Hund auf Skiern vorstellen. Dann hat man da eine Verbindung. Also da kann man auch noch ans Wissen anknüpfen. Bei Zahlen natürlich muss man etwas kreativer sein.
Dann lassen Sie uns da mal einsteigen. Also welche Merktechnik wende ich denn an, um diese Pi-Nachkommastellen auswendig zu lernen?
Also für einen selber als Laien muss man da wirklich kreativ werden. Das ist etwas, was man wissen sollte, dass die so Gedächtnisweltmeister, die da auch wirklich sich unendlich lange Zahlen oder Kartenspiele zufällig gemischt merken können, die haben sehr lange an ihrem System gearbeitet. Das heißt, die verbinden mit Zahlen zum Beispiel prominente Personen oder bestimmte Objekte. Also die haben ein ganzes System für sich, wo die für die Zahlen von 1 bis 100 ein Objekt haben, was die klar zugeordnet haben, sodass die, wenn die eine Zahl hören, sich zum Beispiel ein Sammelsurium an diesen Objekten vorstellen können. Und das ist auch das, was wirklich gut klappt, sich etwas vorstellen oder eben Sinn zu finden. Ich habe mir jetzt Pi angeguckt und wie man da zum Beispiel rangehen könnte. Also erstmal das Wichtige ist auch, dass man Chunking betreibt, nennen wir das. Also dass man Gruppen bildet von den Zahlen, dass wir nicht versuchen, uns jede einzeln zu merken, denn dann sind das sehr viele Informationseinheiten. Also ob ich mir 1 und 4 und 5 merke oder eben 14 und 15, 14 und 15 ist weniger für unser Gehirn sich zu merken als jede einzelne Zahl, weil jede einzelne Einheit sozusagen Platz nimmt. Und bei Pi habe ich jetzt zum Beispiel für mich folgenden Sinn gesehen in den ersten Dezimalstellen. 14 ist meine Nichte. Am 15. November hat sie, also 15. aber hat sie Geburtstag. 92 ist genau meine Oma. 65 ist das Pensionsalter, habe ich mir gedacht, oder war es zumindest lange.
Ja.
Und ich werde jetzt 35 und bin noch weit von dem Pensionsalter weg. Aber so kann ich mir diese Abfolge
3,1415926535. Etwas leichter merken. 3,14159265. Da sind wir
genau
angekommen.
Also da sind wir jetzt schon bei 10 Nachkommastellen.
Wie lange hat es gedauert?
Für mich ging das jetzt relativ schnell, muss ich sagen. Ich habe mir die Zahlen angeguckt und wusste ja, was ich machen möchte, ist Sinn finden. Ich war ein bisschen traurig, ich hätte lieber noch Dreier Tanks gebildet, also 141, aber da konnte ich jetzt für mich nichts mehr mit verbinden.
Da kommt man ja schon so ein bisschen durcheinander. Oder beziehungsweise kann man ja durcheinander kommen, wenn man dann irgendwie Rentenalter vermischt mit irgendwie der Nichte und dem eigenen Alter. Also wie trainiert man da trotzdem, dass man immer wieder zur richtigen Reihenfolge kommt?
Also das ist eine Schwierigkeit, die wir eben haben. Wir nennen das Interferenz, dass also vorherige Zahlen und die Geschichten, die wir uns dazu ausgedacht haben, dann auch die späteren stören. Dann erinnern wir das Hotelzimmer von letztem Mal, wenn wir uns gerade versuchen zu erinnern, in welchem wir diesmal sind. Was auf jeden Fall helfen kann, ist bewusst sich zu machen, wenn Information nicht mehr relevant ist und dass man die jetzt auch nicht mehr braucht und vergessen möchte und sich auf neues Lernen einzustellen. Also da gibt es Forschungen, das nennen wir willentliches Vergessen und dass es da eben hilft, sich ganz kurz auch zu sagen, die Information brauche ich jetzt nicht mehr und jetzt ändere ich auch ein bisschen in mir drin meinen Kontext und stelle mich jetzt auf neues Lernen ein, um das dann möglichst nicht zu vermischen.
Sagt Beatrice Kuhlmann, Professorin für kognitive Psychologie an der Uni Mannheim. Ziemlich beeindruckend. 10 Nachkommastellen von der Kreiszahl Pi hat sie in relativ kurzer Zeit hinbekommen, indem sie eben den Zahlen einen Sinn gegeben haben. Am Wochenende findet in Emden ein Pi-Wettbewerb statt. Deutsche Rekordhalterin ist übrigens die Polizistin Susanne Hiphauf. Sie hat bisher 16.000 Nachkommastellen auswendig gelernt. Und so viele Zahlen aufzusagen, dauert natürlich auch ganz schön lang. Der Weltrekordhalter aus Indien, der kann noch ein bisschen mehr. Der hat für seine 70.030 Nachkommastellen 17 Stunden und 14 Minuten gebraucht. Das ist ein spannender Wettbewerb in Emden. Wie findet das wohl alles statt? Das können wir uns anschauen, dazu müssen wir nach Niedersachsen. Pi-Sportler, ganz schön beeindruckend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.